Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hatten wir auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 67 von Kreisab, dem Handball-Talk im Internet. Es stand das Spiel der Spieler auf dem Programm am Wochenende, am Ostersonntag. Die Rhein-Neckar-Löwen mussten zum THW Kiel reisen und die Meisterschaftsfrage sollte geklärt werden. Ist vertagt worden. Warum und wieso? Darüber spreche ich im ersten Take mit meinen Gästen, mit Erik Eggers, der unter anderem für das Handballmagazin Handball Insight tätig ist. Hallo Erik.
Hallo.
Und mit Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
Hi, grüß dich.
Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Verfolger an, mit dem Experten für die Rhein-Neckar-Löwen, Marc. Ist man aus Sicht der Löwen enttäuscht über das Ergebnis?
Ja, das kann man so sagen. Es war ein bisschen eine komische Situation eigentlich. Normalerweise ist man ja glücklich, wenn man beim THW Kiel einen Punkt holt, vor allem wenn man 4 Tore hinten liegt. Aber Adam Jöhl hat ganz passend ausgedrückt. Er hat gesagt, wir sind nicht unzufrieden, aber wir sind auch nicht glücklich. Und Uwe Gensheimer sagte halt auch so passend, die Meisterschaft haben wir halt jetzt nicht mehr in der eigenen Hand.
Ja. Ja, wenn sie hoch genug gewinnen, oder hältst du das für komplett ausgeschlossen? Denn wenn man sieht, wie die Kieler ja in den letzten Wochen aufgetreten sind, auch seit Start der Rückrunde bzw. nach der WM in Katar, wird das wahrscheinlich über das Torverhältnis nichts werden.
Das glaube ich auch. Also das Torverhältnis können die Löwen nicht mehr einholen. Die Löwen haben ja auch schon vor Wochen gesagt, dass sie sich auf dieses Wettschießen nicht einlassen werden. Ja, das Trainer Jakobsen hat immer durchgewechselt, ja, hat nie seine Stammformation durchspielen lassen. Und wenn die Löwen wechseln, ist es halt anders als beim THW Kiel. Das geht bei den Löwen mit einem Qualitätsverlust einher. Insofern, das Torverhältnis können die Löwen das nicht regeln. Und bei den Punkten bin ich auch skeptisch, dass der THW noch irgendwo einen Punkt liegen lässt. Also meiner Meinung nach gibt es in Deutschland nur eine Mannschaft, gegen die der THW momentan verlieren kann. Und gegen die hat er halt am Sonntag schon gespielt.
Ja, Erik, ist die Stimmung denn dahingehend in Kiel deutlich besser? Denn nach der Partie hatte ich so den Eindruck, dass auch die Kieler unzufrieden waren mit dem Ergebnis.
Ja, das kam ein bisschen darauf an, wen man gefragt hatte. Also natürlich war Aaron Palmerson extrem enttäuscht, dass er den letzten Ball da gegen die Latte gesetzt hat. Dieser Ball hätte ja wohl die Meisterschaft entschieden. Und Alfred Gislason war stinksauer über die Auslegung der Entscheidung bei 7 Metern. Andererseits gab es dann auch so Typen wie Kim Sonne-Hansen, der natürlich glücklich war, dass er in so einem Spiel ja eine absolute Topleistung dahingelegt hat. Und grundsätzlich ist es aber so, dass die Kieler ja dann mit dem Unentschieden doch irgendwie leben können, weil sie es eben in der eigenen Hand haben. Und ja, sie müssen halt jetzt sehen, dass sie morgen in Magdeburg oder am Mittwoch in Magdeburg die Sache regeln. Und dann können sie eigentlich von Spiel zu Spiel denken und ihren Kram durchziehen.
Jetzt hast du den Namen schon angesprochen, der für mich den Unterschied ausgemacht hat, Kim Sonne-Hansen. Denn wenn man das vergleicht mit dem Pokalspiel in Mannheim vor ein paar Wochen, da hatten die Kieler im Prinzip gar keine Torhüterleistung. Auch für dich der Mann des Spiels aus Kieler Sicht?
Ja, ich fand es nachgerade spektakulär, muss ich sagen. Also das Gislason hat ihn immer gerühmt für seine Fähigkeiten, die Bälle von außen zu halten. Und auch in der Nahwurfzone ist er ja sehr stark. Da ist er ja eigentlich eher ein jugoslawischer Typ. So wie, keine Ahnung, früher Goran Stojanovic irgendwie bei den Löwen auch oder in Gummersbach. Und das hat er ja unter Beweis gestellt. Er hat ja sofort irgendwie Gensheimer die ersten Bälle von außen abgekauft und ist dann sofort ins Spiel gekommen. Und dass so ein Mann, der eigentlich sein erstes großes Spiel überhaupt gemacht hat und dann noch gegen sein großes Idol Landin angetreten ist, dann irgendwie so eine Topleistung abrufen kann, das fand ich ziemlich sensationell.
Welche Perspektive hat er denn dann, wenn man sieht, nächstes Jahr kommen Landin und Katsigiannis?
Na gut, er hat jetzt erstmal Vertrag dort und er wird natürlich, ja, vielleicht wird er ausgeliehen werden, aber es kann ja auch sein, dass Alfred das auf ein Duell zwischen Katsigiannis und Kim Sonne-Hansen dann ankommen lässt. Und alle haben ja jetzt vor dieser Saison gesagt, irgendwie, was wollen die mit einem dritten Torhüter? Das ist ja viel zu viel, den braucht man ja gar nicht. Aber jetzt sieht man, dass wir ja sogar noch einen vierten brauchen mit Steiner Egel. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass Kim Sonne-Hansen dann nächstes Jahr wieder als dritter Torwart fungiert.
Also, da wird es kein Torhüterproblem geben in der kommenden Saison in Kiel. Auf der anderen Seite, Marc, wollen wir mal wieder auf die Löwen zu sprechen kommen, denn was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war diese aggressive, offensive Deckung, die die Löwen gespielt haben. Das hätte ja beinahe gereicht, um den Kieler Rückraum komplett lahmzulegen.
Ja, das hat ja im Pokalspiel auch schon sehr gut geklappt gegen den THW. Man musste auch Nikola Jakobsen als Trainer ein großes Kompliment machen. Ich habe ihn vor der Saison gefragt, was er an der Mannschaft denn noch besser machen will, weil oder anders machen will, weil die Mannschaft war ja schon sehr, sehr gut von Mundo Gudmundsson eingestellt. Und er hat gesagt, ich möchte dieser Mannschaft eine zweite funktionierende offensive Abwehrvariante beibringen. Und ich finde, das ist ihm gelungen und es hat den Löwen auch schon viele Punkte in diese Saison gebracht. Und ja, in Kiel hat es dann trotzdem nicht ganz gereicht, war aber weniger ein Abwehrproblem, wie auch das Endergebnis dann zeigt. Es gab Mitte der zweiten Halbzeit 2-3 Ballverluste im Angriff, wo der THW dann in den Gegenstoß gekommen ist und auf 4 Tore weggezogen ist. Also es lag dann eher an den Fehlern in der Offensive, ja, und ganz bestimmt nicht an der Abwehr.
In der Phase, in der Kim Ekdal-Duré dann wieder gespielt hat in der zweiten Halbzeit, hat man richtig gemerkt, wie bitter diese 2 Zeitstrafen für ihn in der ersten Halbzeit waren, oder würdest du das anders sehen?
Absolut Schlüsselfehler. 2 Zeitstrafen gegen Kim Ekdal-Duré nach 13 Minuten ist für die Löwen nicht zu kompensieren gewesen, muss man so sagen. Mensa Larsen hat das sicherlich ordentlich gemacht, aber ist ein junger Kerl mit Talent, aber er spielt seine erste Bundesliga-Saison und es ist ein Unterschied, ob Kim Ekdal-Duré spielt oder Mensa Larsen. Ja. Du hast es gesagt, als Kim dann zurückkam, notgedrungen musste Nikola Jakobsen das Risiko gehen, ihn wieder zu bringen. Er ist eingespielter mit dieser Mannschaft, er geht auch mal mehr ins 1 gegen 1, er hat Selbstvertrauen, fehlt alles bei Mensa. Man darf aber auch von ihm nicht einfach zu viel erwarten. Ne. Es ist aber halt auch so, wenn man gegen Kiel spielt, reicht halt nicht eine gute Leistung oder eine ordentliche Leistung von Mensa Larsen, sondern man braucht halt Kim Ekdal-Duré. Das war schon eine Schlüsselszene, die 2 Zeitstrafen gegen Kim Ekdal.
Wobei Harald Reinkind auf der anderen Rückraumseite ja gezeigt hat, wie es geht mit viel Mut. Ne? Als er dann reingekommen ist, klar, einmal in der Situation, da hat er sich nicht getraut, da hat, glaube ich, die ganze Halle gedacht, warum ist er nicht durch diese Lücke gegangen, aber hat dann noch 2 sehr wichtige Treffer gemacht.
Ja, überragend, also ganz starke Leistung nach 50 Minuten. Eiskalt reinzukommen. Ich habe kurz mit ihm gesprochen am Spiel. Er hat auch eigentlich selbst nicht damit gerechnet, dass er noch zum Einsatz kommt. War für die Löwen in Anführungsstrichen sogar ein Glücksfall, dass sich Pettersson dann an der Schulter verletzt hat. Reinkind 2 Tore von den letzten 5 Löwentoren, humorlos die Liga reingemacht. Also hat er gut gemacht und der Junge entwickelt sich auch sehr gut. Man muss immer sehen, er kommt aus der norwegischen Liga, ja, was immer noch ein anderes Standing hat als Mensa Larsen aus der dänischen Liga. Und da für seine Verhältnisse macht er das wirklich sehr gut, Harald Reinkind.
Wie geht's Alexander Pettersson? Gibt es da neue Informationen, was die Verletzung angeht?
Stand gestern war es so, dass er wohl heute spielen wird, aber gestern war auch Feiertag und keine medizinischen Untersuchungen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er heute gegen Melsungen wieder spielen wird.
Dieser eine Tag weniger Pause, wie ärgerlich ist der für die Löwen derzeit? Siehst du die Möglichkeit, dass sie da eventuell gegen Melsungen Punkte lassen, trotz der Heimstärke?
Ich glaube nicht, dass sie gegen Melsung Punkte lassen. Es war natürlich jetzt anstrengend, dann am Sonntag das Spiel in Kiel, zumal da ja die Löwen, wie gesagt, anders als der THW, praktisch mit ihrer Stammformation durchgespielt haben. Gestern Rückreise, gestern Mittag dann direkt Video, gestern Nachmittag direkt Training, heute spielen. Ist alles nicht angenehm. Melsung ist auch kein angenehmer Gegner. Ja? Wenn ich da an die Müller-Zulinie denke, dennoch denke ich, dass die Löwen dieses Spiel heute gewinnen werden. Es wird aber kein Spiel werden, wo die Löwen etwas für das Torverhältnis tun.
Auf der anderen Seite müssen wir nochmal über den THW Kiel sprechen. Erik, was mir sehr, sehr negativ aufgefallen ist, war das ständige Rummeckern an der Seitenlinie. Gab es auch bei den Löwen, das will ich jetzt nicht unterschlagen. Aber auch nach dem Spiel war Alfred Gislason enorm angefressen in Richtung Schiedsrichter, die aus meiner Sicht eigentlich eine ganz gute Leistung gebracht haben. Oder siehst du das komplett anders und denkst, dass die Schiedsrichter nicht auf der Höhe gewesen sind? Also sie haben eigentlich für so ein hitziges Spiel, finde ich, eine sehr, sehr ordentliche Leistung gebracht.
Ja, ich fand es an sich auch in Ordnung. Wie gesagt, die Meckerei gab es ja auf beiden Seiten. Da haben die sich, glaube ich, beide nichts getan. Auch Nikola Jakobsen hat ja auch eine Verwarnung kassiert deswegen. Das Problem war, dass Gabriel Helbig in 1-2 Situationen unterschiedlich entschieden haben und in einer Situation nicht der Feldschiedsrichter sich durchgesetzt hat. Ja, da riecht sich natürlich dann Gislason auch zu Recht drüber auf, wenn diese Entscheidung dann so gefällt wird, ja, weil der Feldschiedsrichter zählt nun mal in diesem Moment. Ja, und das sorgt dann sofort für Unruhe. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Ich fand die Leistung von Gabriel Helbig an sich auch sehr gut, dafür, dass so viel auf dem Spiel stand. Und man muss ja auch sehen, dass die Zeitstrafen sich in Grenzen gehalten haben und und vor allem bei diesem Verteidigungssystem, ja, wenn beide 3-2-1 decken auf diesem Niveau, was ich so in der Bundesliga in den letzten 20 Jahren noch nie gesehen habe, dann muss es ja eigentlich Zeitstrafen rasseln, ja, weil es ständig gibt es irgendwelche Zweikämpfe und in dem Moment, wo ein Spieler einen Zweikampf gewinnt, ist ja der andere gleich hinterher und muss eigentlich am Trikot ziehen, solche Sachen. Und das haben die eigentlich recht vernünftig ausgelegt, finde ich.
Denkst du, dass dieses Deckungssystem jetzt in der Bundesliga noch mehr gespielt wird? Dahin geht ja ein wenig die Tendenz. Ich habe das auch bei anderen Mannschaften schon gesehen, die deutlich weiter unten stehen in der Tabelle und nicht dieses Spielermaterial zur Verfügung haben.
Ja, der Vorteil liegt natürlich darin, dass man so die Rückraumschützen irgendwie kaum zur Entfaltung kommen lässt. Das ist ja auch der Sinn eigentlich dieser Verteidigungsvariante. Der Nachteil ist, dass es enorm kräftezehrend ist für alle Spieler. Kiel kann sich das leisten mit dem breiten Kader und das war für mich die eigentliche Überraschung dieses Spiels, dass die Löwen das bis zum Schlusspfiff durchhalten konnten. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie zum Schluss zusammenbrechen und das gar nicht mehr leisten können. Und insofern fand ich das auch ziemlich sensationell, dass sie dieses Verteidigungssystem durchsetzen konnten. Kiel hat ja zwischendurch auch mit Wienzek und Toft in der 6-0-Deckung im Zentrum gearbeitet und hat da so ein bisschen Kräfte sparen können noch. Also das war, fand ich, ziemlich bemerkenswert eigentlich.
Bemerkenswert fand ich übrigens auch, wie heiß Philipp Biecher war. Du auch?
Nö, das finde ich normal. Ja, das zeichnet ihn eigentlich immer aus. Also das kenne ich von ihm nicht anders. Gerade in solchen Spielen, also das, wenn es auch in der Champions League um alles geht, und keine Ahnung, im Final Four gespielt wird oder Viertelfinale Rückspiel, dann ist er eigentlich immer in diesen Sphären unterwegs und spielt so, als gäbe es keinen Morgen. Insofern fand ich das jetzt nicht ungewöhnlich.
Dann haben wir, glaube ich, mehr oder weniger zu dieser Partie alles gesagt. Ich will aber nochmal abschließend einen Blick werfen auf das Restprogramm beider Mannschaften. Fangen wir mal mit dem THW an. Der hat morgen ein sehr, sehr schwieriges Spiel, vielleicht das schwierigste des Restprogramms beim SC Magdeburg. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, weil mir das Internet hier einen kleinen Streich gespielt hat. Also Magdeburg auswärts, dann haben sie die beiden Champions League-Spiele, dann zu Hause gegen Göpping in Gummersbach, zu Hause gegen Minden in Hannover und zum Abschluss zu Hause gegen Lemgo. Also mit Abstand das schwierigste Spiel, das gegen Magdeburg. Oder gibt es da noch eine andere Partie, Erik, wo du sagst, da könnten sie vielleicht stolpern, eventuell aufgrund der Belastung dann noch in der Champions League?
Nein, ich glaube, dass dieses Spiel in Magdeburg das vorentscheidende Spiel sein wird. Natürlich müssen sie sich auch konzentrieren in Gummersbach und in Hannover. Aber jetzt in Hannover hat der THW in den letzten Jahren eigentlich immer relativ leichtes Spiel gehabt. Gummersbach könnte etwas schwieriger werden, für mein Empfinden. Aber in Magdeburg haben sie ja in der letzten Saison verloren, in einem ziemlichen Kampfspiel. Damals hatte, ich mich erinnere, Musche Marco Bujin zur Weißglut getrieben und hat auch von außen super gespielt damals. Und wer die Zuschauer kennt in Magdeburg, der weiß, dass da solche Mannschaften irgendwie mit viel Leidenschaft empfangen werden. Und ich glaube, dass dieses Spiel das Entscheidende sein wird.
Ja, Marc. Auch das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen in Magdeburg könnte dann vielleicht noch das Entscheidende werden. Oder gibt es vorher eine Möglichkeit zu stolpern? Wenn wir mal gucken, also Melsungen heute Abend, dann geht es nach Wetzlar, DHB-Pokal-Final Four ist dann noch dazwischen, dann zu Hause gegen Baling in Nettelstedt, zu Hause gegen die Füchse und gegen Friesenheim und dann eben auswärts zum Abschluss der Saison in Magdeburg.
Ja, wie gesagt, das Magdeburg-Spiel am letzten Spiel ist natürlich schwierig und undankbar. Den Löwen hilft sowieso nichts anderes, als alle Spiele zu gewinnen. Wo sie sich traditionell immer schwer tun und wo sie auch seit 3 Jahren nicht mehr gewonnen haben, ist Nettelstedt. Die haben unglaubliche Probleme mit diesem Gegner auswärts und da darf man sicherlich nochmal gespannt sein, was da in Ostwestfalen passieren wird.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich. Also, die beiden Herren sagen mehr oder weniger, Magdeburg ist der Meistermacher. Wir werden es sehen. Spätestens morgen Abend wissen wir mehr, wohin die Reise geht für den THW Kiel und natürlich auch für die Rhein-Neckar-Löwen dann in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank. Die Sendung ist aber natürlich noch nicht vorbei. Wir haben noch ein paar andere Themen für euch. Abstiegskampf in der ersten Liga, da gab es wieder mal interessante Ergebnisse. In der zweiten Liga gab es ein Traditionsduell, über das wir sprechen, in der Champions League der Frauen. Ging es in das Viertelfinale und im Interview der Woche wartet der Geschäftsführer des ambitionierten Zweitligisten aus Leipzig. Also kurz durchatmen und dann sind wir gleich zurück mit Kreisab. Der nächste Gast ist eingekehrt in die Runde von Kreisab Episode 67. Willkommen zurück nach der kurzen Pause. Christian Stein von Handball World ist bei mir. Grüße nach Köln. Hallo Christian.
Schöne Grüße zurück.
Wir wollen noch mal kurz eingehen auf das Spiel, was ja in Kiel die Massen begeistert hat. Und nicht nur da, die Handballfans in Deutschland haben vor dem Fernseher gesessen. Und das nicht allzu wenig, sondern, wie ich finde, durchaus bemerkenswert. Denn da gab es eine relativ gute Quote.
Ja, es waren etwas mehr als eine 500.000. Das ist für Sport 1 und Handball schon ein sehr, sehr guter Wert. Also man hat sonst bei einem normalen Spiel knapp die Hälfte und der Basketball zum Beispiel, der war auch schon mal im fünfstelligen Bereich diese Saison, was man so an Quoten mitbekommen hat. Also von daher muss man wirklich sagen, für Bundesliga-Handball ist das eine sehr, sehr ordentliche Quote.
Auf jeden Fall eine fantastische Quote, würde ich sagen, wenn man mal vergleicht, das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga auf Sky, okay, ist natürlich Pay-TV, haben 1,51 Millionen Menschen verfolgt. Im Prinzip ja mehr oder weniger nur in Anführungsstrichen natürlich dreimal so viel, aber klar, ist halt Pay-TV. Und am Sonntagnachmittag war jetzt auch das Wetter in Deutschland nicht allzu gut, aber auf jeden Fall herzliche Gratulation zu so einer tollen Quote. 560.000 Zuschauer im Durchschnitt bei der Übertragung auf Sport1. Aber jetzt muss ich leider das Weinen anfangen. Christian, jetzt zeigen die nächste Woche Gummersbach gegen Flensburg. Dabei läuft doch Minden gegen Lemgo. Abstiegskampf pur in der DKB-Handball-Bundesliga. Was ist denn da los?
Na gut, man muss das mal aus privat-fernsehtechnischer Sicht einfach sehen, dass Vereine wie Gummersbach und Flensburg national gesehen doch noch die größere Fanbasis ansprechen, unabhängig vom Tabellenstand, wo Flensburg praktisch natürlich noch um den dritten Platz mit Magdeburg im Duell gerade kämpft. Für Gummersbach ist die Saison ja relativ gesichert, da passiert jetzt nichts mehr Großartiges und von daher wäre natürlich aus rein sportlicher Sicht dieses Ostwestfalen-Lippe-Derby natürlich mit einer viel, viel größeren Brisanz behaftet, aber ich glaube doch, dass ein Privatfernsehen in erster Linie natürlich auf die Quote schaut und die verspricht tatsächlich dann bei einer Partie Flensburg gegen Gummersbach etwas höher zu sein.
Davon ist schwer auszugehen, dass das so ist. Man muss auch natürlich dazu sagen, eine Sache, wo ich die Fernsehsender auch in Schutz nehmen muss, die haben in Gummersbach eine niegelnagelneue Halle stehen. Und wenn man da mal nach Minden fährt und das vergleicht, okay, kann sich jeder sein Bild drüber machen. Vielleicht haben wir demnächst auch nochmal einen Verantwortlichen von Sport1 hier am Mikrofon und können dann ein paar Fragen stellen, was das angeht, was auch die Planung angeht, vielleicht über die Saison 2016, 2017 hinaus, ob man das vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen möchte, vielleicht auch das Online-Programm. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir beispielsweise von so einer Partie wie Minden gegen Lemgo, und damit kommen wir zum Abstiegskampf in der Bundesliga, ein paar Bewegtbilder hätten, denn das haben wir so mehr oder weniger nicht, sofern nicht der WDR er sagt, gut, wir schicken dann noch ein Team hin. Der TBV Lemgo konnte nach einem Rückstand zur Pause, 3 Tore lagen sie hinten, den Bergischen HC mit 8 Toren schlagen, zweite Halbzeit 21-10 gewonnen. Das war auf jeden Fall ein Paukenschlag und das war auch dringend nötig, denn Lemgo hängt da jetzt nach 3 Pleiten dick unten drin. Wir haben letzte Woche sehr intensiv über den TBV gesprochen. Jetzt dieses Duell der beiden Traditionsmannschaften, Lemgo gegen Minden. Fährst du spontan in die Halle, Christian, und aus deiner Sicht entscheidet sich in diesem Duell, wer in der Liga bleibt?
Ob sich das in diesem Duell schon entscheidet, ich glaube, dafür haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr überraschende Ergebnisse hier und da gesehen. Von daher glaube ich das noch nicht, dass dadurch eine Entscheidung letztendlich fällt. Aber natürlich hat Minden jetzt eine ganz, ganz gute Chance, da einen wichtigen Punkterfolg gegenüber Lemgo zu machen. Andersrum, Lemgo kann natürlich auch zumindest schon mal die Abstiegsränge verlassen, was so ein wichtiges Zeichen für die Mannschaft auch wäre. Und da wird's hoch hergehen.
Finn Lemke mit 9 Toren scheint in ganz guter Verfassung zu sein, ne? Also jetzt mal zum Saisonendspurt noch sehr, sehr wichtiger Mann für Lemgo dann.
Ja, vor seinem Abschied nochmal alles geben für den TWV. Ich denke, das ist er dem Verein auch schuldig. Ja, schauen wir mal. Es ist natürlich immer eine Frage, wie aggressiv geht letztendlich eine Abwehr auf den Gegner raus. Und da muss man natürlich dann auch eher die Abwehr des BHC entsprechend kritisieren, wenn ein Spieler wie Finn Lemke dann so aus allen Rohren feuern kann und 9 Treffer setzen kann.
Beim Spitzenspiel haben wir gesehen, wie man eine aggressive Abwehr spielt. Zu Hause macht der BHC das in der Regel ja auch. Da konnte man zuletzt gegen Flensburg absolut überzeugen und sehr, sehr gut spielen und den Champions-League-Sieger, den immer noch amtierenden, dann auch schlagen. Minden hat dort nur mit 3 Toren verloren. Sagt das jetzt was über die momentane Schwächephase der Flensburger aus oder mehr über die Stärke von GWD? Also wenn man sich die letzten Partien der Flensburger anguckt, GWD ist ein Abstiegskandidat, hätte man schon ein bisschen mehr erwartet als nur ein 3-Tore-Sieg.
Ja, also Flensburg hat ja auch beim BHC verloren, in Balingen nur unentschieden gespielt. Sie pfeifen natürlich ein bisschen momentan auch auf dem letzten Loch, so was die Personalien angeht, und das macht ihnen schon alles ein bisschen zu schaffen. Von daher bin ich mal ganz gespannt, wie sich dieses Duell mit Magdeburg dann noch entwickeln wird. Und natürlich kann man auch sagen, so angeschlagen wie die Flensburger momentan sind, könnte es durchaus was für den VfL Gummersbach möglich sein.
Also doch ein spannendes Spiel dann nächste Woche Sonntag. Es gibt übrigens vorher noch zwei weitere Übertragungen, die wollen wir nicht unterschlagen. Und zwar heute Abend schon steht das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen die MT Melsungen. Auf dem Programm gibt es live im Stream bei sport1.de zu sehen ab 18.55 Uhr und dann am Mittwoch, beziehungsweise morgen ja schon, das Spiel des THW Kiel ab 20 Uhr beim SC Magdeburg live auf sport1 im Fernsehen. Aber wir wollen wieder zurückkommen zum Abstiegskampf, Christian, denn die Mindener Leistung bzw. dieses Ergebnis in Flensburg würdest du dann gar nicht überbewerten, ja?
Nee, die würde ich noch nicht überbewerten. Wie gesagt, das scheint mir im Moment eher einer Flensburger Schwächephase geschuldet zu sein, als dass es unbedingt jetzt der Mindener Stärke entsprechen müsste. Allerdings hat GWD natürlich auch in den vergangenen Wochen durchaus respektable andere Ergebnisse erzielt, sodass man insgesamt sagen muss, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und aktuell sieht es so aus, als ob zumindest zwei von drei ostwestfälischen Vereinen da am Ende die Liga halten können.
Ja, denn Friesenheim hat einen wichtigen Sieg verpasst. Zu Hause gegen die Füchse Berlin sah es zur Pause zumindest noch nach einem Punktgewinn aus. Da stand es 15-15. Am Ende ist den Eulen da die Puste ein wenig ausgegangen. 26-31 haben sie dann verloren eben gegen die Füchse und liegen einen Pluspunkt jeweils hinter Minden und Lemgo, haben aber ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Also da werden sie an keinem der beiden Mannschaften noch vorbeiziehen. Wir wollen von dem Abstiegskampf in der ersten Liga zu dem in der zweiten kommen, denn Christian und ich sind am vergangenen Donnerstag in Dormagen gewesen beim Duell von Bayer Dormagen gegen TuS Essen. Klassiker eigentlich, der Handball-Bundesliga Nummer 1, aber leider nur noch in der zweiten Liga, und auch da war Abstiegskampf angesagt. Und man muss sagen, Christian, so wie dein Haus- und Herzverein TuS Essen da in der ersten Halbzeit gespielt hat, beziehungsweise die ersten 40, 45 Minuten, muss man fast schon Schlimmstes befürchten, dass sie da noch auf Platz 17 zurückfallen.
Ja, das weiß ich nicht, ob man das befürchten muss. Letztendlich ist es natürlich eine sehr, sehr spannende Situation in der zweiten Liga. TuS hat einen Punkt Vorsprung vor Saarlouis und Dormagen, die beide noch gegeneinander spielen. Von daher wird das in meinen Augen das Wohl- oder Wehe-Duell werden am Ende. Aber so wie der TuS sich da präsentiert hat, so kann man sich im Abstiegskampf einfach nicht präsentieren. Es war von allem irgendwo zu wenig. Es war in der Abwehr zu wenig Aggressivität. Es war im Angriff zu wenig Bewegung. Es war in der Rückwärtsbewegung, hat es überhaupt nicht gestimmt. Das Einzige, was man positiv erwähnen muss, ist dann letztendlich diese letzte Viertelstunde, wo man schon von 12 Toren Rückstand, die man zwischenzeitlich mal hatte, dann doch noch auf ein einigermaßen akzeptables Ergebnis gekommen ist. Aber alles andere, muss man wirklich sagen, das war allerdings dann auch eher dem geschuldet, dass Dormagen da platt war und nicht mehr konnte. Und das war wirklich nicht eine Leistung, die man in der zweiten Liga abliefern kann, die TuS Essen da gebracht hat.
Wobei du jetzt am Anfang gesagt hast, ob man sich Sorgen machen muss, weißt du nicht. Aber die ersten 45 Minuten sahen doch klipp und klar danach aus.
Ja, die Frage ist halt natürlich immer, wie präsentiert man sich in der gesamten Saison? Zu Hause präsentieren sie sich sehr, sehr heimstark im Moment und haben da ein völlig anderes Gesicht. Und von daher bin ich insgesamt überzeugt, dass man das über die Heimspiele im Endeffekt lösen wird.
Vielleicht muss ja auch Rostock noch aufpassen und wird da eventuell noch überholt. Die haben ja auch nur zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto als der TuS. Und du hast es angedeutet, da gibt es auch noch direkte Duelle. Eintracht Hildesheim konnte zum Beispiel auch völlig überraschend mal einen Sieg einfahren gegen den TV Bittenfeld, der anscheinend nicht aufsteigen will, man weiß es nicht. Es gab da auch ein sehr, sehr interessantes Ergebnis. Eisenach hat nämlich Leipzig geschlagen am Wochenende, darüber spreche ich gleich nach dem Gespräch mit Christian, mit dem Geschäftsführer des SCD HFK Leipzig, mit Carsten Günther. Der hat auch noch einige andere interessante Sachen zu erzählen, hoffe ich zumindest. Und Christian, bevor wir uns damit beschäftigen, kurzer Blick noch zu den Frauen. Handball Champions League stand nämlich am Wochenende auf dem Programm. Viborg gegen Buduknosch, der Thüringer HC zu Hause gegen Lawik, Bayer Mare gegen Wolgograd und Vardar Skopje gegen Győr. Welches dieser Ergebnisse hat dich denn am meisten schockiert?
Am meisten schockiert, also sehr, sehr überrascht war ich letztendlich von der guten Leistung des Thüringer HC. Ich denke, mit so einer knappen Niederlage gegen Lawick haben nicht viele gerechnet, dass Lawick gewinnen würde. Das war, denke ich, relativ klar. Und vor allem angesichts der Personalsituation, die der Thüringer HC im Moment hat. Dina Eckerle allerdings mit einer sehr, sehr, sehr guten Leistung im Tor hat dafür gesorgt, dass dieses Ergebnis wirklich dann doch noch sehr gut aus Sicht des Thüringer HC ausfällt. Bayer Mare gegen Volgograd hätte ich mit einem etwas höheren Heimsieg gerechnet, der Rumänin. Ich hatte ja nach der Auslosung auch gesagt, dass ich mit Bayer Mare eigentlich rechne im Weiterkommen. Vibor gegen Podgorica war halt auch ein Spiel, wo man mit Sicherheit einen Sieg von Podgorica durchaus einkalkulieren konnte. Die Partie allerdings komplett verrückt. Mal macht die eine Mannschaft 6 Tore, dann kommt die andere wieder zurück, dann wieder 5 Tore von Vibor und am Ende wird ein Auswärtssieg dank eines 8:1 Laufes von Podgorica, also eine sehr, sehr verrückte Partie. Und überrascht war ich natürlich von dem Duell zwischen Vardar Skopje und Gör, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass so ein deutlicher Heimsieg für Skopje wird.
24:18 hat Vardar da gewonnen, gegen eigentlich den großen Favoriten vor Saisonbeginn. Viele Verletzte haben sie da in Gör und jetzt findet das Final Four ja in Budapest statt, vor leeren Rängen.
Wenn Gör sich nicht im Rückspiel qualifizieren sollte, dann ist davon auszugehen, dass wirklich nur fast jeweils 500 Fans oder sowas maximal von den einzelnen Gastvereinen dann wirklich den Weg finden. Man hat einen kleinen Vorteil, dass die Reise aus Podgorica und aus Skopje jetzt einigermaßen noch überschaubar ist. Auch aus Bayer Mare könnte man gut anreisen. Allerdings glaube ich nicht, dass da übermäßig viele Leute dann den Weg finden würden. Und dann würde es, glaube ich, ein sehr, sehr stimmungsschwaches Final Four werden.
Gibst du Gior noch realistische Chancen, weiterzukommen?
Ich denke mal, 6 Tore sind im Europapokal immer möglich. Es wird allerdings sehr, sehr schwer werden. Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, aber 6 Tore, sag mal, das ist früher das, was man als normale Ausgangsposition bezeichnet hätte. Aber ich kann zum Beispiel daran erinnern, 2005 hat zum Beispiel Essen im Finale gegen Magdeburg noch 8 Tore aufgeguckt. Also alles machbar.
Alles machbar, aber wenige Auswärtstore natürlich auch für Gior, nur 18. Und sie sind einfach im Moment nicht in der Form. Und Vardar Skopje scheint im Moment in die Phase zu kommen, wo es richtig läuft bei ihnen. Tja, ich bin sehr gespannt auf das Rückspiel, muss ich ehrlich sagen. Nächste Woche Samstag ist es soweit. Auch das Spiel Thüringer HC in Lawick und Volgograd zu Hause gegen Bayer Mare. Da wird es noch relativ eng. Also du müsstest eigentlich davon ausgehen, Christian, wie ich dich kenne. Lawick kommt auf jeden Fall weiter, Podgorica kommt weiter. Und deine Tipps für die anderen beiden Spiele, ganz kurz und knapp?
Ja, ich hatte im Vorfeld gesagt, dass ich auf Bayer Mare und Gör setze. Wahrscheinlich werde ich mich in beiden Fällen korrigieren müssen.
Okay, das ist eine klare Aussage. Also, Volgograd und Vardar dann eventuell beim Final Four vor 2500 Zuschauern in einer 10.000-Mann-Halle. Ich bin sehr gespannt, wie die EHF das verkaufen möchte. Ja, so kommt das halt dann, wenn man einen großen Event veranstalten will. Aber warten wir ab, vielleicht schafft es Gyor ja noch, vielleicht schaffen sie die Wende, auch wenn es mich sehr überraschen würde. Dafür ist Vardar eigentlich viel zu abgeklärt mit so einer Mannschaft, die mit internationalen Topstars gespickt ist. Also in einer Woche wissen wir dann mehr, beziehungsweise in der nächsten Ausgabe von Kreisab. Ja, Christian, das soll es gewesen sein mit dir. Ich danke dir recht herzlich auch für deine Zeit und der nächste Gast wartet sozusagen schon. Ich habe ihn eben auch angekündigt. Carsten Günther, der Geschäftsführer des SCDHFK Leipzig. Wie in jeder Sendung gibt es abschließend das Interview der Woche und da wir in der letzten Sendung und auch heute ja schon ein wenig in die zweite Liga geschaut haben, wollen wir das intensivieren. Ich habe das angekündigt und versprochen, es gibt ein Interview mit einem Macher aus der zweiten Liga und zwar vom SCDHFK Leipzig. Er ist erst 33 Jahre alt und wird uns erklären, wie man in dem Alter schon Geschäftsführer eines Handball-Bundesligisten geworden ist. Ich begrüße recht herzlich Carsten Günther aus Leipzig. Hallo.
Schönen guten Tag.
Ja, Carsten, dann erklär doch mal, wie ist das gekommen? Mit 33 schon Geschäftsführer, beziehungsweise ja schon ein bisschen vorher. Hast du das so ausgemalt früher, als du gedacht hast, ich steige jetzt mal ins Berufsleben ein und führe einen Handball-Bundesligisten?
Ja gut, also ganz so rosig konnte man sich das bestimmt nicht ausmalen. Aber wir haben 2007 eigentlich als Gruppe von 4 befreundeten Studenten gesagt, wir wollen uns nicht schon mit Leipziger Männerhandball kümmern, damals eher noch als Hobby. bisher ist daraus ein Beruf geworden für alle vier. Der Uli Streitenberger ist noch mit dabei, der Daniel André ist noch mit dabei und auch unser Geschäftsstellenleiter, der Uwe Kirchhoff, ist noch dabei. Das macht riesen viel Spaß und ich glaube, wir sind da noch längst nicht am Ende der Entwicklung angelangt.
Also eine Studentenverbindung mehr oder weniger führt den Leipziger Handball zurück in die erste Liga. Hättest du das gedacht vor ein paar Jahren, dass das so gut laufen würde?
Gut, also wir können ja noch nicht das endgültige Ziel verkünden. Da ist noch ein weiter Weg bis dahin. Aktuell sieht es sehr gut aus, dass wir das durchaus schaffen können. Aber jetzt zum Beispiel, die Spiele haben auch schon gezeigt, dass wir da noch längst nicht durch sind. Unterm Strich hätten wir das natürlich 2007 uns nicht genau so ausmalen können, dass wir heute so aufgestellt sind, wie wir das sind. Auf der anderen Seite haben wir alle davon geträumt und hatten die Vision, irgendwann den Leipziger Männerhandball wieder in der ersten Liga zu führen. Ich hoffe, wir schaffen das in diesem Sommer.
Sieht sehr, sehr gut aus, wie du das schon angesprochen hast. Aber es gab zuletzt auch zwei Niederlagen. Wird die Mannschaft ein bisschen nervös? Müssen die Fans sich Sorgen machen?
Ah, nee, Sorgen machen müssen wir uns gar nicht. Das ist nur der normale Gang der Dinge. Wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, wir stehen zum jetzigen Zeitpunkt mit nur 11 Minuspunkten souverän an der Tabellenspitze, dann hätten wir den wahrscheinlich gar nicht richtig ernst genommen. Von daher liegen wir voll im Plan. Natürlich tun Niederlagen immer weh. Wir sind Sportler, wir sind ehrgeizig. Wir wollen möglichst jedes Spiel gewinnen. Und den beiden letzten war einfach der Gegner besser. Wir hatten ein paar Special-Phasen drin, vor allem den Mängel im Abschluss. Und auch die Torhüter haben nicht ihre besten Tage gehabt, zumindest nicht über das ganze Spiel verteilt. Daran werden wir arbeiten, an den beiden Punkten, an der entsprechenden Konsequenz, an der Konzentration, auch an der Kaltschnäuzigkeit in den entscheidenden Phasen. Und dann hoffe ich, dass wir am Mittwoch schon wieder in der Volksspur zurückkehren.
Ja, es geht ja schon Schlag auf Schlag weiter. Ein paar Spiele sind noch, aber wie du schon angesprochen hast, es sieht sehr, sehr gut aus. Ihr habt euch einen ordentlichen Vorsprung erarbeitet. Es ist hinter euch ein bisschen so ein Schneckenrennen geworden, hat man den Eindruck. Ja, also wir haben häufig da schon auch in der letzten Saison mit den Experten drüber gesprochen und wir hatten dann auch Gäste zu diesem Thema da. Man hat den Eindruck, dass manche Vereine gar nicht in die erste Liga wollen, weil es für die Clubs nicht zu stemmen ist. Wie siehst du diese Diskussion?
Ah gut, ich glaube, das ist Quatsch. Ob jemand in der ersten Liga will oder nicht, das wird sich nicht an den Ergebnissen festmachen lassen. Ich glaube, da sind alle Sportler ehrgeizig genug, dass sie in jedes Spiel mit dem festen Willen gehen, dass sie das Spiel auch gewinnen wollen. Tiefer blicke ich da bei den anderen Vereinen auch nicht rein. Es gibt den einen oder anderen, der es offensiv mal kundtut, dass er hoch will. Andere halten sich da eher gedeckt. Aber wenn ich mir gerade Rimpaarer Wölfe angucke, die sicher für sich auch erstmal erkennen, dass es ziemlich zeitig kommt, dieser Schritt. Dort wird jeder in der Mannschaft alles dafür tun, dass sie ihren Traum mal erfüllen können, um in der ersten Liga Handball zu spielen. Und so eine Mannschaft gönnt man das natürlich auch von Herzen.
Das ist ein guter Übergang übrigens zu einer Hörerfrage. Da hat jemand nämlich gefragt, es wäre sehr interessant, mal den Stellenwert der zweiten Bundesliga im Allgemeinen zu erfahren. Immerhin war eine viel bessere Vermarktung der Spielklasse versprochen worden und du bist seines Wissens nach das einzige Präsidiumsmitglied der Handball-Bundesliga aus der zweiten Liga. Also es wird jetzt nicht erwartet, dass du die zweite Bundesliga zur besten Liga der Welt führst, sozusagen marketingtechnisch. Aber was sind denn die Schritte, die man da noch machen kann? Denn die zweite Liga ist ja medientechnisch nicht so wirklich präsent, muss man schon sagen.
Ja gut, also erstmal gibt es drei gewählte Präsidiumsmitglieder im HBL-Präsidium, die aus der zweiten Liga ursprünglich kommen. Mit dem Gerhard Oberbeck und wir sind aktuell noch zwei in der zweiten Liga aktiv. Christian Zitzek hat ja zwischendrin die Pferde gewechselt und ist zum HSV Hamburg gewechselt. Er ist aber noch für die zweite Liga mit zuständig. Es ist sicher nicht unsere Aufgabe im Operativen, die zweite Liga entsprechend zu vermarkten. Da haben wir eine sehr gut besetzte Geschäftsstelle mit einer Geschäftsführung. Da ist für den Bereich Marketing auch der Frank Bohmann zuständig, der dort auch schon diverse Teilerfolge erzielen konnte. Die Zuschauerzahlen sprechen unter anderem eine deutliche Sprache, dass man dort einen Schritt vorwärts gemacht hat. Insgesamt wird es darauf ankommen, dass die zweite Liga sich mehr und mehr auch als professionelle Liga versteht, die Vereine darin als professionelle Vereine. Und da haben wir ganz, ganz viele gute, positive Beispiele, dass das auch so wird. Aufsteiger Coburg dort mal zu nennen, aber auch Bittenfeld mit zur Superhalle, auch Eisenach, die sich jetzt in der zweiten Liga sehr, sehr kümmern, dass es weitergeht und noch ganz, ganz viele andere Vereine, dass wir dort einen sehr guten Hallenauftritt hinkriegen. Und erst wenn wir das abschließend geschafft haben, können wir wirklich an große Partner ran, so wie das im ersten Bundesliga mit der DKB gelungen ist, und können mit denen drüber sprechen, wie könnt ihr euch entsprechend hier präsentieren. Und das müssen wir weiter stärken. Der Verbund der Vereine muss es noch viel mehr schaffen, dass wir Medienpartner hinter uns kriegen oder dass wir in einer Art Werbe- und TV-Gemeinschaft unsere Spiele in der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber wie gesagt, da beißt sich die Katze immer in den Schwanz. Was ist als erstes da? Ich bin der Überzeugung, wir müssen als erstes mal gute Bedingungen in den Hallen schaffen, die zuschauerfreundlich sind und die auch medienfreundlich sind. Und dann können wir Schritt 2 und 3 machen, die Medien mit ins Boot holen und damit dann auch wieder größere Sponsoren mit ins Boot holen.
Sind wir ein bisschen zu ungeduldig als Fans, was diese Thematik angeht?
Das glaube ich nicht. Das ist auch gut, dass Fans ungeduldig sind. Diese Ungeduld sollten sie aber auch bei den entsprechenden Vereinen dann mit anbringen. Ich glaube, es ist wichtig, damit wir mal mit ein paar traditionellen Überzeugungen und Einstellungen einfach mal abschließen und uns der Zukunft stellen, den zukünftigen Herausforderungen stellen, neuen Zielgruppen, jüngeren Zielgruppen stellen und nicht immer sagen, Handball an dem Standort funktioniert seit 50 Jahren und das machen wir so weiter, sondern dort wirklich mit ganz, ganz offenen Augen nach vorne gehen und sagen, was müssen wir machen, dass wir zukunftsfähig sind. Und wenn dort die Überzeugung in allen Vereinen Einzug hält, dann bekommen wir, glaube ich, sehr vieles auf die Beine, weil Handball einfach eine Sportart ist mit wahnsinnig viel Potenzial, die ist attraktiv, da ist Action die ganze Zeit drin. Da fallen viele Tore, das ist hoch emotional. Also sehr, sehr viele positive Faktoren, die müssen wir einfach nochmal breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Nun habt ihr in Leipzig ja auch einen relativ guten Standortvorteil. Klar, ihr habt Konkurrenz mit RB und mit dem HCL. Und sicherlich auch ein paar anderen Sportvereinen, gerade auch im Fußball gibt es sehr viel Tradition und die Fans strömen nicht unbedingt in die Hallen, aber ihr tut da einiges, damit das der Fall ist. Und ich glaube, Leipzig, da sind viele junge Leute aufgrund auch der Universität, also ihr könnt das Publikum auf jeden Fall begeistern mit dieser Sportart. Aber es ging sehr, sehr schnell bei euch. Ihr habt sehr viele Aufstiege hintereinander erreicht. Wo könnt ihr innerhalb des Vereins noch besser werden? Wo ist denn da noch Potenzial, wo du denkst, ja, da sind wir im Moment zweitligareif, aber in der ersten Liga, da müssen wir noch ein bisschen was tun.
Gut, also Verbesserungen kann man in allen Bereichen immer anstreben und selbst wenn man irgendwann mal in der oberen Spielklasse dann aktiv sein sollte, verbessern kann man sich immer. Dort hinterfragen wir uns auch ständig und dort werden wir natürlich auch ständig gefordert und dadurch auch gefördert durch die Konkurrenzsituation in der eigenen Stadt. Es gibt einen damaligen Bundesliga-Verein, es gibt Fußball in der zweiten Bundesliga, es gibt Traditionsvereine Fußball in der fünften Liga. Es gibt ein wahnsinnig breites Kulturangebot in der Stadt Leipzig. Hier müssen wir ständig versuchen, kreativ zu sein, um eben auch die gute Infrastruktur, die wir haben mit Arena Leipzig, entsprechend voll zu bekommen. So, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist und bleibt aber, dass wir erfolgreichen Sport anbieten. Und da ist das Hauptaugenmerk drauf gerichtet. Wir werden sicher perspektivisch auch mehr Manpower in der Geschäftsstelle brauchen, gerade im Bereich Medien, im Bereich Ticketing, um dort noch breitere Angebote streuen zu können, auch weiter ins Leipziger Umland reinzukommen und nicht nur uns in Leipzig zu präsentieren, sondern eben auch 50, 60, 70 Kilometer um Leipzig oder in dem gesamten sächsischen Raum, für den wir mittlerweile so ein bisschen zum Aushängeschild werden. Dort liegen noch viele Herausforderungen vor uns. Wir sind an ganz vielen Bereichen gut aufgestellt, aber wie gesagt, es ist nie gut genug und es ist auch nie so, dass wir sagen, okay, jetzt hören wir damit auf, sondern wir werden immer versuchen, uns zu verbessern.
Wie dankbar bist du Stefan Kretschmer, dass er in seiner Heimatstadt da Gas gibt und mit dabei hilft, dass der SCDFK wieder nach oben kommt und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Sponsor die Tür aufgeht?
Ja, sehr gerne. Also das muss man schon sagen. Man kann das jetzt nicht immer nur an ganz klaren Zahlen und Fakten messen, wie wichtig er für das ganze Projekt ist. Fakt ist aber, also zum Zeitpunkt eingestiegen ist, wo uns niemand so richtig ernst genommen hat und das auch zugetraut hätte, dass wir hier mal an der Tür zur stärksten Liga der Welt klopfen. Mit seinem Einstieg wurde das schlagartig anders, weil wir gesagt haben, boah, wenn der das macht, dann meine ich es ernst. Und natürlich, unter anderem unseren Trainer hätte man nicht, wenn er nicht dabei wäre und gesagt hätte, den überzeugen wir gemeinsam, ein paar andere Spieler, einige Sponsoren etc. Also er hat schon einen ganz, ganz wichtigen Anteil und ist mittlerweile auch ein guter Freund geworden und ein sehr guter Berater in ganz vielen Dingen, die mit Handball und Verwaltung zu tun haben.
Dann kommen wir nochmal zurück auf das Sportliche und auf Hörerfragen. Ein Hörer sagt, mich würde interessieren, was auf Rechtsaußen für die nächste Saison noch geplant ist. Böse wird ja den Verein verlassen. Ja, Carsten, wie sieht das denn da aus?
Ja, erstmal gehen wir da mit Lukas Cicala in die Saison und wir haben da dahinter noch ein paar junge Linkshänder, die auch auf Außen spielen können. Sebastian Naumann zum Beispiel kann die Position mit absichern. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich bei der Verstärkung auf die beiden Rückraumpositionen, Rückraum rechts, Rückraum links und aufs Tor. Und wenn wir dort geschafft haben, jemanden, der uns wirklich weiterhilft, für uns zu begeistern, dann können wir gucken, ob wir eventuell auch noch eine Absicherung für rechts außen suchen, aber aktuell ist es nicht im Plan.
Da muss ich jetzt noch auf zwei Namen konkret eingehen. Also, eine Quelle sagt mir zumindest, ich habe auch gelesen, dass du sehr offensiv übrigens umgegangen bist mit der Personalie Henrik Rutovas. Dem habt ihr ja gesagt, wenn er jemanden findet, dann ist seine Zeit in Leipzig abgelaufen. Das finde ich zumindest sehr, sehr ehrlich dem Spieler gegenüber. Mario Hunstock hat vor kurzem bekannt gegeben, dass er den BHC zum Saisonende verlassen wird. Kannst du dementieren, dass ihr euch mit ihm mal unterhalten habt?
Ja, wir unterhalten uns mit vielen Leuten. klar, unterhalten wir uns mit Mario Hunstock, der ja durchaus auch einen lokalen Bezug hier zu Leipzig hat, aber Mario ist aktuell nicht der Kandidat, den wir für nächstes Jahr suchen, weil wir mit Felix Strohbeck einen sehr ähnlichen Torhüter haben, mit dem wir auch in die Zukunft gehen wollen. Wir suchen dort einen anderen Torhüter.
Okay, das ist
was aber weniger mit der aktuellen Leistung von Mario zu tun hat, weil die ja sehr, sehr ordentlich war und er nicht ganz unwesentlichen Anteil auch mit daran hat, dass der BHC jetzt dort steht, wo er steht. Aber wie gesagt, das muss halt insgesamt passen und da haben wir gesagt, okay, es sieht das Profil anders aus.
Das ist eine klare Aussage und in der Tat, Mario Hunstock hat in den letzten Jahren, glaube ich, sich selbst absolut etabliert in der ersten Liga. Einen zweiten Namen, den muss ich jetzt auch noch bringen. Du kannst wahrscheinlich ahnen, um wen es geht, weil er auch ein bisschen lokalen Bezug hat. Lars Kaufmann, der kriegt den Vertrag in Flensburg nicht verlängert. Der würde doch super zu euch passen. Erstliga-Erfahrung auf hohem Niveau, ehemaliger Nationalspieler, könnte eine Identifikationsfigur sein, auch für die Fans. Würde passen, oder nicht?
Das stimmt.
Das ist kein Dementi.
Das stimmt auch.
Ja.
Aber wie gesagt, wir kennen ja Lars ziemlich gut, sind auch freundschaftlich mit ihm verbunden. Natürlich hat man sich mal unterhalten, aber da liegen auch die Präferenzen von Lars erstmal woanders, als unbedingt zu einem Aufsteiger zu gehen, der im hohen Abschiedskampf steckt.
Dann sind wir gespannt, ja, Carsten. Ja. Vielleicht wird es ja doch noch was. Schauen wir mal, ob ihm am Ende die Heimat besser gefällt, als vielleicht irgendwo bei einem Team zu spielen, wo er nicht richtig zu Hause ist und sagt dann doch, Leipzig, das wäre gar nicht so schlecht. Also ich denke, wir haben einige interessante Dinge erfahren. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, denn zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung haben wir Ostermontag und ich glaube, du hast sicherlich auch gerne deine Zeit mal mit der Familie und dementsprechend nochmal herzlichen Dank. Das soll es gewesen sein für diese Sendung. Und es gibt noch unser Quiz aus der Vorwoche aufzulösen. Da habe ich gefragt, wer ist denn der Trainer mit den zweitmeisten Titeln in der Handball-Bundesliga nach Zvonimir Zerdarušić? Das ist Bernhard Kamper, der insgesamt 7-mal mit Frisch auf Göppingen deutscher Meister geworden ist. Und da es ja in der letzten Zeit hier auch mal wenig häufiger um die zweite Liga geht, würde ich jetzt gerne wissen, welches ist denn das torreichste Spiel in der Geschichte der zweiten Handball-Bundesliga? Wer das weiß, der kann uns das gerne schicken. Die Antwort geht dann an facebook.com/kreisab oder auf twitter@kreisab.de. Das war's also für diese Woche. Danke fürs Zuhören und nächste Woche hören wir uns dann wieder.